Die Kongresswahl in den USA, wir haben gerade gesprochen mit unserem Korrespondenten in Washington und auch, wenn Sie ins Internet klicken, auf deutschlandfunk.de, dort können Sie alle Ergebnisse verfolgen und die Berichterstattung in einem Live-Blog. Dort haben wir viele Ergebnisse und Eindrücke zusammengefasst und wir werden auch hier in der Radionacht online sozusagen ein bisschen uns herumklicken und darüber sprechen, was dort zu sehen ist und wie dort berichtet wird. Felix Wessel aus unserer Nachrichtenredaktion macht und ist verantwortlich für diesen Blog. Wenn wir da jetzt drauf schauen, wie bisher der Stand ist, wie verfolgen Sie die Wahl bisher?
Ja, wir machen das so, dass wir natürlich fortlaufend während der gesamten Nacht die aus unserer Sicht interessantesten Entwicklungen abbilden. Das heißt zum einen Aktuelles zur Wahlbeteiligung, wir haben Reaktionen wichtiger Akteure, wir haben auch Hintergrund zusammengetragen, denn der ist ja auch wichtig, um das zu verstehen, was da an Zahlen auf uns einprasselt. Das ist ja relativ komplex und das muss man verstehen, deswegen haben wir auch da die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengetragen. Aber wir haben auch, und das ist natürlich aktuell wichtig, immer den aktuellsten Stand. Das heißt, für das Repräsentantenhaus und für den Senat haben wir in unserem Live-Blog zwei Grafiken, die sich automatisiert aktualisieren. Das heißt, da hat man immer den aktuellen Stand, welche Partei hat wie viele Sitze, wo schon für sich reklamieren können. Und das heißt, da mit einem Blick weiß man immer schon mal, was passiert, was los ist. Als ich das letzte Mal darauf geschaut habe, waren das immer noch knapp 400 Sitze allein im Repräsentantenhaus, die noch nicht klar vergeben waren. Und da eben Demokraten oder Republikaner ja 218 Sitze brauchen, um eine Mehrheit zu bekommen, heißt das auch, wir müssen uns doch noch etwas gedulden, müssen doch noch etwas diese Nacht abwarten, bis wir wirklich greifbare Ergebnisse haben.
Wir müssen noch abwarten und wir blicken ja mit Spannung auf das, was bisher bekannt ist. Aber diese Unsicherheit, die es da gibt, viele US-Medien versuchen die ja sozusagen zu überdecken mit datenjournalistischen Projekten. Welches Bild ergibt sich da?
Ja, diese, Übertünchen von Unsicherheit, das beobachten wir ja schon seit Wochen vor der Wahl. Das beobachten wir natürlich auch jetzt in dieser Wahlnacht, wenn wir auf die Fernsehbildschirme schauen, wenn wir ins Netz schauen, da sehen wir eine Unmenge von Zahlen. Und wenn man sich das anschaut, dann ist das auf den ersten Blick natürlich ein viel greifbareres Bild, als es tatsächlich jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt ist. Und ich möchte da herausgreifen, das datenjournalistische Portal 538 des ehemaligen New York Times-Journalisten Nate Silver, denn da lesen wir zum Beispiel, dass die Demokraten eine Chance von 19,1% haben, eine Mehrheit im Senat zu bekommen, die Republikaner demzufolge 80,9%. Und das Ganze ist dann noch viel stärker aufgedröselt, welche Partei könnte wie viele Sitze bekommen und wie wahrscheinlich ist das. Und wenn wir uns das mal im Detail anschauen, dann steht dort zum Beispiel, die Demokraten haben eben eine Chance von exakt 5,6%, 52 Sitze und damit eben eine Mehrheit im Senat zu bekommen. Das klingt stark nach Zahlen-Voodoo, könnte man jetzt sagen. Ja, tut es auch, aber wenn man sich das auch bei anderen Portalen anschaut, eben New York Times, CNN, Fox News, ganz egal welche, Politico, dann sehen wir dort eben auch sehr viele Zahlen, die uns eben suggerieren, dass mit Nachwahlbefragungen, frühen Zwischenergebnissen, dass da eben eine vermeintliche Sicherheit schon da ist, die tatsächlich, ja, eben fraglich ist.
Ja, so eine vermeintliche Sicherheit. Und wenn wir diese Prozentpunkte, diese Zahlen hören, mit Blick auf die Prognosen, wie wahrscheinlich ist dieses oder jenes Ergebnis, da denken wir zurück an die Präsidentschaftswahl, bei der am Ende Donald Trump gewonnen hat. Und wir erinnern uns daran zurück, dass es wenige gab, die diese Wahl so vorhergesagt haben. Das heißt, wie zuverlässig sind diese Zahlen nach Ihrer Einschätzung?
Ja, das ist eben genau das, was eben auch in den USA aktuell auch durchaus für Diskussionen sorgt. Das war eben genauso in der Wahlnacht, als eigentlich Hillary Clinton lange Zeit immer noch als Favoritin galt und sich das eben gedreht hat. Und da gab es ja auch an den Medien, aber auch an den Umfrageinstituten, die daran mitbeteiligt waren, gab es eben viel Kritik. Das Problem an der Sache ist, dass wir eben mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Wir arbeiten damit bei den Umfragen, dass es statistische Fehlertoleranzen gibt, die aber dann ganz oft im Kleingedruckten irgendwo oder in den Fußnoten landen. Und dass eben auch, wenn jetzt zum Beispiel, wie das ja auch ist, auf den Homepages der Medien oder in den Fernsehsendern eben schon mit Zahlen hantiert wird, dann sind das oft ganz frühe Auszählungen, die auch noch nicht unbedingt eine wirklich feste, greifbare Aussage ermöglichen. Das heißt also, es ist durchaus aber auch, würde ich sagen, in den Medien, in der Gesellschaft auch diese Debatte angekommen. Was ist, wenn die Umfragen wieder daneben liegen, fragt zum Beispiel der US-Sender NPR in einem aktuellen Artikel. Wie gesagt, die meisten Umfragen sehen ja die Mehrheit der Demokraten, zumindest im Repräsentantenhaus. Aber ja, Sie hatten das ja auch schon angesprochen, das Beispiel von Hillary Clinton. Und dazu passend hatte ich eben auch in unserem Live-Blog einen Tweet von Robbie Mook. Das war Hillary Clintons damaliger Wahlkampfmanager. Der hat sich jetzt, heute am späten Abend, zu Wort gemeldet und hat zu diesem Thema geschrieben: Warnung, Nachwahlbefragungen sind wie Profile bei Datingportalen. Die Dinge sind nicht unbedingt so, wie sie erscheinen, und sie können dein Herz brechen. Also das ist so eher die humoristische, fast schon poetische Zusammenfassung des Ganzen. Ja. Um das Ganze ein bisschen ernsthafter zu machen, die New York Times, die ich ja auch schon erwähnt hatte, die hat in einer aktuellen Episode ihres Podcasts The Daily eine kritische Besprechung des Themas Umfrageergebnisse vorgenommen, hat eben auch gesagt, wir haben aus Fehlern gelernt, die wir 2016 gemacht haben. Und die haben unter anderem einen Schritt unternommen. Die haben ein Experiment auf ihrer Homepage durchgeführt, das nennt sich Live Poll. Das heißt, die Umfragen, die sie im Vorfeld dieser Zwischenwahlen durchgeführt haben, die haben sie transparent in ihrer Entwicklung online dargestellt. Das heißt zum Beispiel, wenn sie jemand angerufen haben, ihn nicht erreicht haben für dieses Umfrageergebnis, wurde das transparent dort notiert. Jeder Wähler, der befragt wurde, wurde dort sozusagen Stück für Stück notiert, und dann hat sich so ganz langsam ein Bild zusammengefügt, wie eben dieses Umfrageergebnis vielleicht für einen Senatssitz zustande gekommen ist. Und der Gedanke eben dabei war, wir wollten, hat die New York Times gesagt, wir wollten eben zeigen, dass das eben nicht am Ende eine feste Zahl ist, die in Stein gemeißelt ist, sondern wir wollten eben auch zeigen, dass da auch viel in der Entwicklung irgendwie ist, dass es auch vielleicht damit zusammenhängt, wen man erreicht, wen man nicht erreicht, und dass es am Ende eben doch nur eine Zahl ist, die eben auch im Zweifelsfall daneben liegen kann oder die eine gewisse Fehlertoleranz hat, und das Ganze sollte eben dadurch transparenter werden, aber auch die Leser sollten ein bisschen, ja, vielleicht einen besseren Umgang auch damit finden und eben sehen, dass ein gewisser Fehler dabei auch sein kann.
Wir begleiten die US-Kongresswahl auch in unserem Live-Blog im Internet. Auf deutschlandfunk.de können Sie sich reinklicken, und wenn ich da den jüngsten Eintrag lese, da steht, die Wahllokale in Georgia sind geschlossen, ebenso die meisten in Florida. In diesen beiden US-Bundesstaaten erwarten Meinungsforschungsinstitute ein Kopf-an-Kopf-Rennen der Kandidaten. Das heißt, auch dort werden Sie informiert und auch hier natürlich in der Deutschlandfunk-Radio-Nacht. Felix Wessel aus unserer Nachrichtenredaktion, vielen Dank für die Informationen.